Hallo, Popöchen. Manuel Rubey.
Die Stimme, die Sie hören, ist die von Simon Black, wie mein Bruder ihn nennt.
So ist es.
Ja, schön, dass wir wieder da sind.
Good morning, stranger. Good morning, sun. Good morning, stranger. What have you become?
Schön, dass wir wieder da sind. Wir sitzen in Wien nach wie vor, wie immer, fast jetzt in der letzten Zeit. Es hat draußen immer noch
über 8000 Grad. Ja. Das heißt noch immer Anti-Klimawandler, Wandelleugner.
Geht's in Arsch.
Richtig.
Ja, genau. Naja, gut.
Woher kommst du gerade?
Ich komme gerade von einer Hochzeit aus dem Burgenland.
Mhm. War's schön?
War sehr schön.
Mhm. Du hast aber nicht selbst geheiratet.
Nein, ich habe nicht selbst geheiratet. Ich war eingeladen. Sehr schöne Hochzeit. Ein Musiker und Ton. Ton und Musiker. Hochzeit. Aber eigentlich nicht Musikerhochzeit. Musikhochzeit sozusagen.
Und du hast erzählt, dass eine Frau...
Nein, das wollte ich jetzt nicht.
Wolltest du nicht erzählen?
Nein, das wollte ich gar nicht erzählen.
Aber sie hört es vielleicht und freut sich dann.
Nein, das wollte ich jetzt gar nicht erzählen, weil das ist ja auch übergriffig dann da immer gleich.
Wenn du den Namen nicht nennst, ist es überhaupt nicht übergriffig.
Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, weil ich das erste Mal in meinem Leben auf der Straße auf einen Podcast angesprochen wurde oder auf unseren Podcast. Ich habe mich sehr gefreut, das wollte ich nur sagen.
So. Genau. Ich wurde einmal letzte Woche einmal dreimal an einem Tag auf dem Podcast angesprochen.
Wirklich war lustig.
Ja, hat mich auch sehr gefreut. Gut, dann erzähle ich, was ich gerade erlebt habe. Du hast hier gerade wieder die Mikros aufgebaut, was mich sehr mit Dankbarkeit erfüllt, weil ich könnte es nicht.
Und ich glaube schon.
Hast den Kopf so leicht gesenkt gehabt und hast ein bisschen ausgesehen wie der Vater von Ed Sheeran.
Ja, und ich habe gesagt, ich bin der Vater von Ed Sheeran. Ich habe mir nur mühsam diesen Simon Schwarz antrainiert, damit ich auch manchmal einfach auf was anderes sein kann, außer der Vater von Ed Sheeran. Ja. Wie du dir vorstellen kannst, ist der Vater von Ed Sheeran sein gar nicht mal so unanstrengend, weil ich habe ihn ja früher, wie er noch jünger war, immer begleitet und habe ihn ja sehr protegiert, sagt man. Gell? Mhm.
Ist es ein bisschen so wie mit einem Sportkind, also dass man sich von Anfang an...
Ja, weil er schon so ein hochbegabtes Kind war, ja, fast was Autistisches immer hatte als Kind. Und insofern, ja, war das schon so ein bisschen. Und das war für mich so ein, dieses Notfallpaket Simon Schwarz war für mich so ein bisschen ein guter Ausstieg, ja. Aber eben, eigentlich, ich bin in England geboren und habe einen völlig anderen Dialekt als diesen Wienerischen.
Sehr musikalisch, weil du dieses Wienerische komplett
Das hat er von mir geerbt.
Hat er von dir geerbt.
Das hat er von mir geerbt.
Ich habe aber tatsächlich, vorgestern hat mir mein Insta-Feed Ed Sheeran in die Timeline gespielt. Ich weiß nicht warum, weil ich die Musik eigentlich gar nicht so höre. Und da hat er sehr sympathisch davon berichtet, dass der Moderator gemeint hat, also wie du jetzt gerade als sein Vater auch erzählt hast, dass er ja bestimmt schon als Kind toll gesungen hat. Und dann sagt, da muss ich Sie korrigieren, geben Sie mal ein auf YouTube Ed Sheeran 2016 oder so. Und dann hört man tatsächlich eine Aufnahme, wo die Stimme noch viel heller klingt und er eigentlich ziemlich schlecht singt.
Ja, er hatte so einen Knabensopran sehr lange, war dann im Stimmbruch. Und der Übergang war nicht sehr schön. Aber ja, er war immer musikalisch, natürlich ein Quatsch. Ja, aber... Ich weiß, er spielt gern mit dem, ja.
Ja, toll. Es freut mich, dass wir das klären konnten. Apropos klären, ich übernehme hier ein bisschen das Ruder.
Ja, tust du gerade.
Aber ich bin ja nur der Beisitzer.
Ja, aber das ist eigentlich ganz schön.
Was waren denn die Fehler der letzten Folge, die es aufzuklären gilt, lieber Simon?
Ich weiß auch, warum du das sagst. Natürlich. Es gibt natürlich einige Fehler, wie immer.
Ja.
Lügen und Fehler. Wir könnten auch auf einiges noch eingehen, aber da haben wir uns jetzt eigentlich dafür entschieden, dass wir es nicht machen. Spaltböden, wollte ich nur sagen. Manuel Rubey weiß natürlich, was Spaltböden sind. Spaltböden ist das, wo man Schweine im Stall drauflaufen lässt, was man nicht machen sollte, weil Spaltböden sind schrecklich.
Absolut.
Kommen raus aus der Landwirtschaft. Irgendwas knarrt.
Ja, das ist der Sessel.
Ah, ist der Sessel, gut. Also wenn es knarrt, wissen Sie, ist der Sessel von Manuel Rubey.
Und es liegt aber auch daran, dass, glaube ich, die... ÖVP da blockiert, ne? Kann man das so sagen? Oder ist das
auch was?
Ja, genau. Aber du wirst die bald Bundeskanzler, haben wir in der letzten Folge schon angesprochen. Ich freue mich drauf.
Du bist
von Ed Sheeran, ja, wird Bundeskanzler.
Ja, muss ich jetzt die österreichische Staatsbürgerschaft beantragen.
Ach so, ja, logisch.
Ja. Ja, weil diese Rolle, die ich mir da aufgearbeitet habe, ist natürlich ohne Staatsbürgerschaft. Ich habe nach wie vor keine österreichische Staatsbürgerschaft.
Mhm. Ja. Das ist bitter.
Das ist bitter, ja.
soll recht wertvoll sein, die österreichische Staatsbürgerschaft.
Ja, ja, genau. Na wurscht. Gehen wir weiter, oder? Ja, weil es gibt nicht so wahnsinnig viel Fehler zu besprechen vom letzten Mal.
Ja, gerne. Oder? Gehen wir gerne weiter. Doch, es gibt einen Fehler noch zu klären, weil der ist dem Schnitt zum Opfer gefallen. Du sagst ganz am Ende der Sendung schöne Grüße nach München und beziehst dich auf etwas, so, was aber sozusagen nicht mehr zu hören war. Weil das ist der Kollege Christian Detterbeck, der seines Zeichens auch Podcaster ist. Er hat mehrere Podcasts, auch Sportpodcasts und auch ein Hörer unseres Podcasts. Und der hat mich darauf hingewiesen, ob sich wenn du die Crunch-Time ansagst, da du sie Grunch-Time nennst,
Grunch-Time,
ob sich sozusagen ein verstecktes Wortspiel dahinter verstecken soll, dass du eigentlich zum Beispiel Nirvana-Fan bist und sozusagen Nein. die 90er Jahre hochleben lassen möchtest als Vater von Ed Sheeran.
Also ich lasse natürlich gerne die 90er Jahre hochleben, bin aber überhaupt kein Nirvana-Fan, bin auch kein Grunch-Fan, nicht wirklich, ja. Eher Grunchy-Fan.
Okay.
Und
was ist Grunchy?
Grunchy ist alles, was Grunchy ist.
Okay.
Und nein, es liegt einfach an meinem Unvermögen. Mhm. Ja, aber also ja.
Aber möchtest du darüber sprechen, was du gern für Musik hörst?
Nein,
nicht. Okay.
Möchtest du noch was sagen? Das
ich bin schon
bei der Vorbereitung.
Ich bin schon Nirvana-Fan, nämlich.
Ich bin nicht wirklich Nirvana-Fan. Nein.
Ich mochte nämlich auch Kurt Cobain in seiner Anti-Rock-Haltung immer sehr gerne. Und das ist, gerade jetzt finde ich, mit diesen ganzen Rammstein-Idioten merkt man, wie toll Kurt Cobain eigentlich war, weil er diese Männlichkeits-Rock-Posen damals schon unterwandert
hat. Hast du
eine
Doku über ihn gesehen?
Ich habe eine Doku über ihn gesehen.
Da, wo man so, aber egal. Ja, ich bin jetzt nicht, ich würde das jetzt nicht zu 100% so.
Ist mein Bild zu korrigieren sozusagen?
Ja, ich würde das jetzt nicht so ganz so, also.
Das wäre bitter, wenn ich mein Bild von Kurt Cobain revidieren müsste.
Ich kann das jetzt auch nicht so genau, natürlich, ich würde jetzt keine Anschuldigungen oder was sowieso nicht, aber also mit dieser Drogensucht und mit den Kindern und so, also da bin ich jetzt nicht hundertprozentig davon überzeugt, ob ich das jetzt wirklich so darstellen lassen möchte.
Ob er der beste Vater war, sei dahingestellt. Also ja. Wenn man schwer drogensüchtig ist, kann man sich wahrscheinlich nicht wahnsinnig
ich gut glaube um auch, Kinder erziehen. Dass das schon irgendwie, also das ist jetzt schwierig. Aber ich würde es jetzt nicht so, also ganz einfach gesagt, es wird wahrscheinlich ganz wenige Rockstars geben, wo ich wirklich sage, okay, das ist jetzt ein totales Vorbild. Das ist jetzt wirklich immer so, also wenn, klar, also weißt du, ich glaube, dass wahnsinnig viele davon wahnsinnige Narzissten sind und kann, ja, Anti-Haltung zu dieser ganzen Dings kann man ja haben, aber deswegen kann man ja trotzdem auch nicht ganz sauber sein im Schädel.
Ja, aber ich glaube zum Beispiel Paul McCartney ist total sauber im Schädel. Den lasse ich mir von dir nicht schlecht reden.
Den möchte ich auch wirklich nicht schlecht reden, möchte ich wirklich sagen. Also möchte ich,
also da der ist auch wirklich ein Rockstar. Also wenn der kein Rockstar ist, dann weiß ich auch nicht,
also wer sonst. Insofern. Aber wie sagt dein guter Freund, wollte ich schon sagen, der Produzent, wie heißt er schon wieder? Nicht Manuel Rubey, sondern Rubey, oder wie heißt er schnell? Ich vergesse seinen Namen immer, von White Hot Chili Peppers, bitte hilf mir. Du liest gerade die Biografie oder ein Buch von ihm gerade aktuell.
Red Hot Chili Peppers?
Denn wie heißt er denn, der Produzent?
Du liest Rick grad? Rubin.
Danke, Rick ja. Rubin. Ja. So, endlich. Rick Rubin. Der sagt ja auch ein Zitat von ihm ist im Übrigen, wenn man einen, das ist jetzt nicht ganz, ich krieg's nicht ganz hin, sinngemäß, sagt er, der Beweis dafür, dass es vielleicht doch Gott gibt, sind die Beatles.
Ja, das stimmt.
Ja. Also das wollte ich jetzt nur noch dazu kurz sagen. Es ist aber nicht wörtlich so gesagt.
Aus dem Gedächtnis zitiert.
Aus dem Gedächtnis zitiert.
Ja, ich könnte den Computer aufmachen und mir die Rick Rubin Zitate, die ich aufgeschrieben habe, holen, wenn du das möchtest.
Nein,
und dir welche vorlesen,
nicht.
Weil es sind tolle Zitate dabei.
Ja, nein.
Interessiert dich nicht.
Nein, musst du nicht. Ich möchte vorwärts kommen. Ich will einfach endlich mal loslegen, weil wir heute so ein Wahnsinn, heute haben wir uns vorgenommen, ein Thema zu haben für die gesamte Sendung. Deswegen warte ich, ob wir noch Sachen haben. Also ich entschuldige mich nach München auf jeden Fall. Ja. Das haben wir rausgeschnitten das letzte Mal. Es war hier die Entschuldigung. Es wird so bleiben, wie es ist, weil ich bin einfach unfähig, Sachen richtig auszusprechen. Mhm.
Seine persönliche Note einfach, ein persönliches...
Kann man sagen, aber kann man auch als Fehler.
Kann man auch. Ja, bitte, übernimm die Sendung.
Es ist deine Handicap. Sendung,
ich bin der Beisitzer. Ich merke, ich wollte dir helfen. Ich merke, du bist heute ein bisschen lethargisch, schlecht vorbereitet und wollte das sozusagen jetzt die Menschen das nicht merken. Und deswegen habe ich so
Gas gegeben. Ach so, verstehe. Nein, ist eh gut. Ist gut. Ich danke dir recht herzlich dafür.
Gerne.
Gibt es noch Sachen zu korrigieren? Nein. Das war's?
Ja.
Okay. Wir haben uns heute für die Sendung Folgendes überlegt. Also... Und eigentlich erzählen wir ja auch immer so ein bisschen Aktuelles zum Programm. Und das passt alles. Also unser heutiges Thema, heute haben wir ein Thema, weil wir manchmal das Gefühl haben, oder Manuel oft das Gefühl hat, ich schwimme zu sehr, Todesangst. Mhm. Unser heutiges Thema, Todesangst.
Ja. Ja, stimmt, das ist unser heutiges Thema. Ich habe einen Bleistift in den Mund genommen.
Ja. Die kurze Ruhe war auch gut, dramaturgisch, finde ich. Ja. Todesangst. Weil wir beide tatsächlich viel Todesangst haben. Warum? Und jetzt auch wieder wegen Programm. Aktuell, wir sind in einem Hammertief, wir beide. Wir sind am Boden, wir sind ganz unten im Tal, das können wir so sagen. Wir haben Panik, wir haben Todesangst. Aber Todesangst, da fällt mir natürlich, dann habe ich vorgeschlagen, Todesangst hast du nicht gesagt, dass du hast. Aber du hast gesagt, du hast wirklich gerade ein Loch, ein Tief. Ich kann das nachvollziehen, weil ich habe das auch. Und wir haben beide immer viel Ängste. Wir sprechen auch viel über Ängste. Sie wissen ja, dass Manuel Rubey einer der größten Superhypochonder dieser Erde ist. Und ich tue immer so, als wäre ich kein Hypochonder. Mhm. Was natürlich eine Lüge ist.
Eine Lüge?
Natürlich, weil ich bin natürlich auch ein Hypochonder.
Aber ich habe dir wirklich geglaubt, dass du keiner bist.
Nein, ich bin schon auch ein Hypochonder. Okay. Ich habe schon wahnsinnige Angst. Ich habe ja ständig auch Angst. Ich hatte früher keine Angst. Also wirklich, früher hatte ich wirklich überhaupt keine Angst, glaube ich. Und von diesen Erinnerungen zehre ich, glaube ich, ab und zu. Und komme deswegen aus manchen Angstsituationen leichter heraus, weil ich wirklich glaube, also ich bilde mir ein, dass ich bis Mitte 20 das Gefühl hatte, ich bin unsterblich.
Ich glaube, das ist ganz normal, das ist ein Zeichen von Jugend. Also ich würde das auch so sagen. Dass man sich lange unsterblich fühlt und dann merkt man irgendwann, scheiße, das stimmt gar nicht. Weil der Tod so abstrakt ist, ist er bis heute, aber...
Ja, aber ich beziehe es nicht nur auf die Angst vor dem Tod. Also das, ich habe Angst vor dem Tod. Hast du Angst vor dem Tod?
Ja, sicher.
Natürlich.
Logisch. Ja, ich habe vor viel geringeren Dingen Angst. Also habe ich logischerweise auch vor dem Tod Angst.
Ja, vollkommen richtig. Ja. Ja. Stimmt.
Also...
Stimmt, du hast vor Blutabnehmen Angst.
Richtig. Du hast gesagt, du begleitest mich zur nächsten Blutabnahme. Kann man eine eigene Folge drüber machen.
Ja, aber du hast ja noch nicht angerufen, dass du zur Blutabnahme musst. Oder war das gar kein Vorwurf?
Das war auch kein Vorwurf.
Ach so, okay.
Nein, ich wollte es einfach nur sozusagen belegen und dann...
Ach so, verstehe.
Ja, klar. Hier offiziell. Rufen.
Ja, hier offiziell. Natürlich.
Da gehst du mit und setzt dich daneben.
Vielleicht können wir auch Blutabnahme hier beim Podcast mal
Ich habe gedreht letzte Woche und da war ein Komparse oder ein Schauspieler, der hat einen Polizisten gespielt. Und wir mussten improvisieren und er hat mich bei der Tür in Empfang genommen und hätte mich eigentlich aufs Revier mitnehmen sollen, hat aber keinen Text und hat auch nicht gewusst, wie die Figur heißt, die ich spiele. Und hat wirklich gesagt, grüß Gott, sind Sie der Herr? Blub.
Toll.
Ja, das war schon großartig. Toll. Sind Sie der Herr? Blub.
Ja, aber wir schweifen ab. ja, aber also genau, ich komme wieder zurück zum Punkt. Kurz setzen wir da wieder an. Und ich dachte immer, ich zehre von diesem und komme deswegen über manche Ängste vielleicht besser drüber. Was stimmt, ist, dass mir viele Sachen wirklich wurscht sind.
Das stimmt wirklich, gell? Das ist wirklich so.
Das ist tatsächlich so.
Also nichts wurscht, das ist der Unterschied.
Nein, das ist wirklich so. Also ich glaube, ich habe wirklich ein sehr dickes Fell. Passt auch ein bisschen zur letzten Sendung, weil es ja immer ein bisschen ab und zu auch hatten wir ganz kurz diese Diskussion wegen Kritik und Lob und so. Da möchte ich auch sagen, das war mir wichtig, noch auch zu sagen, das hat jetzt nicht wirklich was mit Angst zu tun, aber ich habe auch, das ist eine Lösung, die ich gefunden habe für manche Ängste, dass ich zum Beispiel der Meinung bin, dass ich, in Wirklichkeit ist es so, dass eine Kritik für mich besser ist, weil ich mir das so eingeredet habe, dass mich die Kritik weiterbringt als das Lob. ist natürlich auch, das habe ich mir so eingeredet, das ist in Wirklichkeit auch wieder so eine Angst davor.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich stimmt. Vielleicht ist es so, aber ich glaube, dass ein ernst gemeintes Lob für jemanden, der sowieso zweifelt, und das tun wir ja, auch hilfreich sein kann, weil es bestärkend ist.
Glaube ich in Wirklichkeit eh auch.
Ja, glaubst du ja auch, gell?
Glaube ich eh auch. Ich habe nur Angst davor, dass es dann wieder vergeht. Das sind jetzt alles keine Todesängste.
Nein, das sind keine Todesängste.
Nicht, dass Sie uns missverstehen. Aber wir fangen bei kleineren Ängsten an und arbeiten uns hoch bis zur Todesangst.
Bis zur ganz großen Todesangst.
Ja. Oder?
Ja.
Also das ist es, glaube ich, auch. Oder dann hältst du dich ja relativ schnell an irgendwas fest und schon verlierst du es wieder so ein bisschen. Mhm. Oder die Angst davor, es schnell wieder zu verlieren.
Ich habe mir gedacht, ich bringe etwas mit, um es richtig klug zu scheißen hier. Ich habe ja jetzt gerade Michel de Montaigne gelesen. Das ist ein Philosoph und eigentlich der Begründer des Essays, kann man sagen, weil er der Erste ist, der sozusagen... Da kommt, apropos Todesangst, gerade ein Signal von draußen, ein Polizei oder Rettung, weiß ich nicht. Er hat gelebt von 1533 bis 1592 und hat über die inneren Zustände geschrieben. Und ich fand das ganz passend, weil ich das gerade gelesen habe, als du gesagt hast, nehmen wir doch Todesangst. Und der hatte sein ganzes Leben Todesangst, weil auch, ich glaube, 3 oder 4 seiner Kinder gestorben sind. Sein bester Freund ist gestorben. Das war ja damals, also wir sprechen vom 16. Jahrhundert. Genau. Ich meine, unsere Ängste sind eigentlich lächerlich, weil wir viel mehr Glück haben im Regelfall. Und dann ist er mit, ich weiß es nicht, 40 oder 50 vom Pferd gefallen und wäre fast gestorben. Und hat das aber so beschrieben, dass das eigentlich ganz geil war und ganz leicht. Und er hat sozusagen dann eine Heiterkeit entwickelt und bis ins Alter den Tod eigentlich sozusagen, so wie ich es verstanden habe, dann nicht mehr gefürchtet.
Mit wie vielen Jahren ist er dann gestorben?
Ich glaube, es war 1533 bis 1592. Jetzt kannst du rechnen.
Zu Hause haben sie schon ausgerechnet, danke.
Ja. Und er sagt zum Beispiel, philosophieren heißt sterben lernen.
Aha.
Mancher will sprechen lernen zu einem Zeitpunkt, wo er lernen sollte, endgültig zu schweigen. Das habe ich mir für dich rausgesucht. Man muss die Krankheiten gewähren lassen. Ist auch von ihm. Du kannst jederzeit einhaken.
Ich möchte nur wissen, was da noch kommt.
Das eindrucksvollste Zeichen von Weisheit ist beständige Heiterkeit.
Ah, interessant.
Finde ich, passt auch gut zu dir.
Naja, aber das stimmt natürlich nicht.
Das Gemeinschaftsgefühl erkaltet leicht, wenn man zu regelmäßig beisammen ist. Noch eins?
Ja, gerne, ja.
Wir trachten nach anderen Lebensformen, weil wir die unsere nicht zu nutzen verstehen. Wir wollen über uns hinaus, weil wir nicht erkennen, was in uns ist. Doch wir mögen auf noch so hohe Stelzen steigen, auch auf ihnen müssen wir mit unseren Beinen gehen. Und auf dem höchsten Thron der Welt sitzen wir nur auf unserem Arsch.
Mhm. 7 hast du dir rausgeschrieben.
Ja, das waren schon alle, glaube ich. Unter den Gütern und Vergnügungen unseres Lebens gibt es kein einziges, dem nicht irgendein Missvergnügen oder Übel beigemischt wäre.
Mhm. War er sehr religiös?
Das weiß ich nicht. Ich glaube eigentlich nicht, weil er war Skeptiker und Humanist, steht in der Beschreibung auf Wikipedia, die ich dann befragte dabei. Also doch, er war auch dem katholischen Glauben verbunden.
Also, ich meine,
also wahrscheinlich war er schon religiös, aber damals war, glaube ich, jeder religiös.
So ist es. Ja. Zumindest hat er noch, haben die alle irgendwie noch ein anderes Bild vom Leben nach dem Tod gehabt.
Ach so, ja.
Und das, finde ich, muss man bei diesen ganzen Sachen schon immer auch mit hinein interpretieren.
Glaubst du an irgendeinen größeren Zusammenhang? Glaubst du, dass irgendwas weitergeht?
Es gibt die Beatles.
Ja, es gibt die Beatles, das stimmt. Die wird es weitergeben, zum Glück.
Naja, also ich finde, das finde ich auch schwierig. Ja. Ich würde eher sagen, ich bin ja auch katholisch aufgewachsen.
Du auch? Ich auch. Ich bin sogar noch gefirmt. Ich war auch beichten. Also mehrmals, du wahrscheinlich auch.
Ja, ich war auch schon beichten in meinem Leben mehrmals.
Naja, heute geht meine Kinder gehen nicht mehr beichten.
Und ich gehe auch nicht darüber. Mehr beichten.
Ja, das meine ich, aber wir haben diese Erfahrung noch gemacht.
Ja, natürlich, ja. Nein, ich habe auch die Erfahrung der, ich habe auch eine Erfahrung der katholischen Kirche sozusagen, ich habe das auch durchgemacht, wobei ich ein sehr schlechter Ministrant war.
Natürlich war das ein schlechter Schüler, warst doch ein schlechter Ministrant.
Nein, ich war wirklich ein miserabler, ich bin sogar rausgeflogen.
Weil du so laut warst und dazwischen gequatscht hast.
Nein, überhaupt nicht, weil ich mir tatsächlich nicht diese Messfolge nicht richtig gemerkt habe, muss ich einfach echt zugeben. Hm. Ich habe dann falsch geklingelt teilweise und so. Also ich habe einfach, aber nicht weil ich bösartig war, sondern weil ich, es hat mich wahrscheinlich, also, aber das ist wieder ein anderes Thema, gell?
Ja, aber da kriegt man auch Todesangst, wenn man beim
habe ich Kirche nicht
an der falschen Stelle hineinläutet.
Es hat mich gestresst, aber ich habe wirklich keine Todesangst gehabt. Ich habe auch in meinem ganzen Leben oft Gespräche mit Gott geführt.
Mhm.
Ja, immer wieder, also mit irgendwas halt. Gott würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es ist. Aber ich habe ja gelernt zu beten und habe in meinem Leben das schon oft praktiziert. Aber bei mir, ich würde heute sagen, es ist eher eine Hoffnung als ein Glauben. Also ich hätte eine Hoffnung, dass es was gibt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es in irgendeiner Weise was naturwissenschaftlich, physikalisches, keine Ahnung, dass es dann noch mehr gibt, als wir uns vorstellen können. Da bin ich relativ davon überzeugt.
Dass es mehr gibt?
Dass es da irgendwas noch gibt in irgendeiner Form, was immer das ist, ob das was Physikalisches ist, also irgendwas Naturwissenschaftliches oder, ich meine, alleine der Gedanke, dass das Universum wächst, ist für uns ja schon nicht begreifbar. Also was ist denn da hinter dem, wo das hinwächst?
Ja, das kann man sich
nicht vorstellen. Also das können wir uns schon nicht mehr vorstellen. Somit können wir uns in unserem Kopf definitiv viele Sachen nicht vorstellen. Und Physiker, mein Bruder ist ja theoretischer Physiker. Physiker errechnen Dinge, die wir uns in unserem Kopf nicht vorstellen können. Aber sie können es errechnen und beweisen.
Glaubst du, wird dein Bruder mal in den Podcast kommen? Dann könnte man ihn befragen, das wäre schön.
Können wir gerne machen. Ich habe mich so gerne eingeladen. Dominik, du kannst jederzeit kommen, sag Bescheid. Also insofern, insofern glaube ich, dass da natürlich viel mehr ist, als wir uns vorstellen können. Ja, das heißt aber noch lange nicht, dass es irgendwie einen Gott gibt. Ich glaube auch, dass es eine völlige Illusion gibt. Also dass es eine völlige Illusion gibt schon wieder so. Gibt's auch.
Es gibt auch eine völlige Illusion. Es gibt auch eine völlige Illusion. Das ist alles richtig, was du machst.
Ja, ich wollte dir aber was anderes sagen.
Da kann ich suchen. Red weiter. Du bist der Gurda. Ja, steht zu dir.
Nein, aber ich meine, wir haben nur Religionen, die von Männern geschrieben wurden bis jetzt. Zumindest ist das mehr oder weniger, also die Weltreligionen zumindest. Gell? Es gibt natürlich Göttinnen ohne Ende. Mhm. Ja. Aber
du meinst, es wäre an der Zeit, dass eine Frau eine Religion schreibt?
Nein, weiß ich nicht, glaube ich auch nicht. Aber vielleicht gehen wir wieder zu den Göttern zurück, wo es Göttinnen und Götter gab, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es einen Gott gibt, der sagt, hey, pass auf, du bist gut und du bist nicht gut, weil so funktioniert der Mensch nicht, so funktioniert die Natur nicht. Also das halte ich für einen totalen Humbug und einen totalen Schwachsinn.
Ja, da sind wir uns einig.
Also das kann nicht sein, das ist total widersinnig.
Monotheistischen Religionen sind wirklich.
Das ist widersinnig zu behaupten.
Monotheistisch.
Wie die Monoflosse beim letzten Mal.
Richtig,
haben wir monotheistisch. Jetzt, ja. Wir bleiben immer bei Mono und nehmen aber Stereo auf.
Und nehmen diesem nächsten Mal spielen wir Monopoly.
Monopoly. Genau. Ist übrigens, kurzer Einwurf, schweifen wir total ab davon, aber ist vielleicht eh ganz gut, weil es Leute schon langweilt. Monopoly ist eigentlich als Antikapitalismus-Spiel erfunden worden.
Wirklich?
Ja.
Ist aber komplett nach hinten losgegangen.
Total nach hinten losgegangen. Hat eine Frau erfunden, ich glaube in den 20er Jahren. Gerne Leserbriefe, korrigiert mich, wenn das alles falsch ist. Alles wunderbar, aber das ist richtig. Sie hat eine Frau erfunden und diese Frau hat dieses Spiel erfunden, weil sie zeigen wollte, dass Kapitalismus schlecht ist und dass Kapitalismus nur Glück ist. Weil der halt Glück hat, dahin kommt auf dieses Feld und diese Straße kaufen kann, wird in weiterer Folge in diesem Spiel so viel Glück haben, dass er die anderen am Ende besiegt. Mhm. Und dass es rein Glück ist. Mhm. Und es wurde dann aber von dieser Spielfirma gekauft und völlig anders aufgezogen.
Ist Monopoly das gleiche wie DKT?
Das weiß ich jetzt nicht.
Aber ich glaube schon. Wir haben jedenfalls immer DKT gespielt, ja. In meinen späten Teenagerjahren bei mir zu Hause.
Ja.
Und wir haben aber sehr viel gekifft dazu.
Ja.
Und haben die ganze Nacht gespielt. Und dann wurde das kapitalistische System dadurch ausgehobelt, dass einer so eingekifft war und ich sozusagen gesagt habe, ich verkaufe dir jetzt, wenn du mir Zürich gibst, kriegst du von mir ein Bounty. Und dann habe ich um ein Bounty die ganze Stadt Zürich gekauft und die Machtverhältnisse haben sich komplett verschoben.
Ja. Aber ist auch Kapitalismus.
Ist das auch Kapitalismus?
Ist auch Kapitalismus, weil da können wir jetzt zu den Opiumkriegen zurückgehen in China.
Sehr gut, ich finde das sehr zum Beispiel.
Ja. Ja, könnte man da hingehen. Übrigens auch, sollten Sie zu Hause mal alles nachlesen, weil wenn Sie wissen wollen, warum China unbedingt die stärkste Wirtschaftsnation werden will, dann liegt es auch ein bisschen daran, dass die Briten damals beschlossen haben, weil China hatte bis dato einen völlig abgeschlossenen, funktionierenden Markt, hat aber nach außen exportiert, hat aber nichts importiert, weil sie alles erzeugt haben, was sie gebraucht haben. Haben aber Tee nach außen, weil die Engländer wollten Tee. Das hat die englische Krone nicht so wahnsinnig toll gefunden. Und deswegen haben sie beschlossen, okay, was können wir machen? Wir können aus Indien das ganze Opium, das wir da alles haben, das bringen wir nach China und schauen, dass die da so ein bisschen eine Abhängigkeit da bekommen. Deswegen heißt das auch Opiumkriege. Die Engländer haben das als erstes sozusagen durchbrochen und dann kamen die Opiumkriege, dann hat China Hongkong verloren und so weiter.
Von wann sprechen wir circa?
18 irgendwas, Ende 1800 okay. Irgendwas, ja, sind diese Opiumkriege. Weiß ich auch. Können Sie jetzt korrigieren? Ich bin mit Zahlen nicht so gut. Nur, das ist jetzt nur inhaltlich. Mhm. Warum habe ich das jetzt gesagt? Wo kommen wir da hin? Ach so, wegen dem Kapitalismus. Wegen Kapitalismus. Also insofern, das hat auch was mit Kapitalismus zu tun. Du hast die Sucht von jemandem, das Suchtpotenzial von jemandem ausgenutzt, stimmt, um einen anderen Handel herzustellen, um die Handelswege sozusagen umzubauen. Das ist nichts anderes, als die Briten gemacht haben, mit den Chinesen. Und dann natürlich die Europäer mitgemacht haben. Also die Briten haben es übrigens schon früher gemacht, wie die Spanier Südamerika und die Portugiesen Südamerika ausgebeutet haben, haben die Briten auch schon beschlossen, wir lassen Piraten auf die los und diese, dann können wir die auch schwächen. Also das gibt es wahrscheinlich auch noch viel früher. Also es wird überall so sein, können jetzt alle Historiker sagen, oh Gott, der Schwarz mit seinem Halbwissen, bitte gescheißen.
Ja, könnten Sie, dürfen Sie.
Dürfen Sie,
aber der Opiumkrieg war übrigens 1839 bis 1842 war der erste Opiumkrieg.
Viel
und dann 1856. So habe ich meinen Freund Cornelius von Cook, liebe Grüße, ausgenutzt, indem ich seine Sucht sozusagen, indem ich ihm das Bounty verkauft
habe. Ist es auch kapitalistisch. Aber warum weiß ich das, um wieder zurückzukommen mit dem Monopoly-Spiel? Warum weiß ich das?
Weiß ich nicht.
Weil meine Frau fest und steif behauptet, sie ist deswegen bei Monopoly immer besser, weil sie einfach geschickter spielt. Und ich sage, das ist völlig wurscht, wie du spielst. Es ist eine reine Glücksfrage. Also ich sage, nein. Monopoly ist Können. Mhm. Ja, und deswegen habe ich das dann gegoogelt und bin draufgekommen, okay, diese Frau hat das erfunden, genau, weil es eben ein antikapitalistisches Spiel war und ich es auch immer so empfunden habe und mich Monopoly wahnsinnig macht, weil ich mir jedes Mal denke, was für ein Scheißspiel, du würfelst, kommst auf eine Straße, die kann die Straße kaufen und du würfelst und gehst dreimal ins Gefängnis, ist einfach Pech, da kannst du nichts dafür. Das hat nichts mit Wissen, Können oder sonst was zu tun.
Also hat deine Frau nicht recht.
Meines Erachtens hat meine Frau nicht recht, aber so
recht, aber in dem Punkt nicht.
Ja, genau. Aber so, natürlich, so bin ich natürlich, muss ich natürlich auch wieder zugestehen, sie gewinnt natürlich trotzdem meistens. Mhm. Aber es liegt vielleicht auch wiederum was anderem, weil ich gegen meinen Bruder sehr viel spielen musste als Kind. Mein Bruder ist älter, haben wir heute gelernt, er ist Physiker, er ist Professor, er ist theoretischer Physiker. Und als Kind war er schon immer klüger als ich. Er war in allem besser, im Übrigen, wirklich in allem. Deswegen, glaube ich, komme ich auch mit Kritik gut und mit Niederlagen einigermaßen gut zurecht, weil ich immer verloren habe. Mhm. Und ich mir angewöhnt habe bei Spielen, dass es mir völlig wurscht ist, ob ich da gewinne oder nicht, wenn ich spiele.
Bei mir ist es noch schlimmer. Ich habe einen jüngeren Bruder, der in allem besser war.
Oh.
Das ist schwer zu argumentieren. Vor allem in allen Sportarten.
Mein Bruder war auch im Sport besser.
Ja, aber dein Bruder war älter.
Er war älter, ja.
Dann ist es leichter. Ja. Aber bei mir haben wir mal gesagt, war der Kleine sehr urgut. Und ich habe ihn dann verdroschen.
Ja, dafür ernährst du ihn jetzt zum Teil, deinen Bruder.
Nein,
tust du nicht.
Tue ich nicht, aber
wie
kommst du darauf?
Ja, weil ich wollte was sagen für dich, was ich aufbaut.
Aber das stimmt einfach nicht.
Er ernährt sich sehr gut selbst.
Das ist
schwierig. Ich wollte irgendwann verzweifelt was gesucht, wo ich dich besser darstellen lassen kann als deinen Bruder. Aber es ist gelenkt.
Also gar nicht gegenüber meinem Bruder, aber mich gut darstellen zu lassen, das machst du gerne. Das tut mir auch sehr gut. Mir fällt noch ein, der Mann, den ich ausgebeutet habe mit dem Bauern. Wir sind sehr verbunden. Aber ihr auch.
Das kurz, ja, wir auch.
Wir können mal eine Brüdersendung machen.
Das wäre eigentlich auch schön, ja. Wurscht. Okay, mit dem Bounty.
Der Mann mit den Bounties ist heute ausgebildeter Blindenhundetrainer.
Aha.
Und hat Hunde so geliebt. Seine Eltern haben ihm aber keinen Hund gekauft und er hat mir mal erzählt, er hat immer beim Biller die angeleinten Hunde gefladert und sie sozusagen nach Hause gebracht und sagt, Mama, der ist mir zugelaufen.
Nein.
Das ist eine schöne Geschichte.
Ja, aber auch wahnsinnig schrecklich.
Als Kind halt, ja. Er wollte halt unbedingt.
Und sind sie wieder zurückgebracht?
Und sie sagt, nein, du, das ist, jetzt gehen wir wieder zurück zum Supermarkt und hängen ihn wieder an.
Ja, die waren natürlich verzweifelt, wahrscheinlich öfter irgendwelche Leute, die ihren Hund gesucht haben dann. Und kam es mal dazu, dass ein Hund tatsächlich nicht mehr das Herrchen, das
oder weiß ich
Frauchen,
nicht.
Sagt man heute, weiß ich auch nicht.
Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Es war ein kleiner Ort, ein kleines Dorf.
Und irgendwie ist es auch ein bisschen eine Rache dafür, dass er ein schlechtes Karma davor hatte. Weil es werden sich sicher viele, dass du ihm ganz Zürich weggenommen hast.
So gesehen eigentlich schon.
Ja. Ne? Für ein Bounty, auch Bounty, die Meuterei auf der Bounty, auch wieder was Kapitalistisches, wurscht. Ja.
Es könnte auch ein Twix oder damals noch Raider gewesen sein.
Ich weiß es nicht.
Vielleicht trügt mich, wie so oft, meine Erinnerung.
Ja, das kann natürlich sein. Aber sie drückt dich oder trügt dich?
Sie trügt mich.
Ah, sie trügt dich, ja. Erinnerung. Gut, wir sind weit weggekommen von Todesangst.
Ja, aber Todesangst, Erinnerung drückt mich. Versuche ich eine Brücke zu schlagen. Ich habe auch eine sehr starke Angst, ist die Angst vor Demenz.
Ja,
und okay. Das vermischt sich dann natürlich mit der Todesangst, weil Demenz kommt dann im Alter und die Vorstellung, auch nichts mehr zu wissen und sich an nichts mehr zu erinnern und auch nicht mehr dafür gerade stehen zu können, dass man vielleicht erwirken möchte, den Tod zu beschleunigen, indem man sagt, ich möchte eigenmächtig sterben.
Schwieriges Thema.
Schwieriges Thema.
Schwieriges Thema, ja. Finde ich ein schwieriges Thema.
Du hast es gesagt, du willst über Tod sprechen.
Ja, nein, ich finde es sehr gut.
Vielleicht haben wir aber auch Angst vorm Leben, wenn wir so über den Tod reden.
Ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich wahnsinnige Angst, zu früh zu sterben. Mhm. Aber bei mir ist es auch nochmal was anderes. Ich bin sehr früh Vater geworden, das ist kein Geheimnis. Und bin auch ein eher älterer Vater auch noch. Also ich bin beides. Also ich kann gut erinnern, im Kindergarten meines Sohnes, meines Erstgeborenen, da war ich ja doch noch also Anfang 20, das ist kein Geheimnis. Und da wurde ich oft beim Abholen, haben die Eltern in Berlin von den anderen Kindern, dem einen, damals haben wir in Wannsee gewohnt, und da war der erste Kindergarten in Berlin war in Wannsee. Im zweiten ist uns das nicht mehr passiert, aber im ersten, der war in Wannsee. Und da haben die Eltern dann oft gesagt zu mir, bitte fragen Sie die Eltern vom Samuel zu Hause, ob, ich sage jetzt irgendeinen Namen, Vincent, mit dem Samuel spielen kann. Er würde gerne mit ihm spielen. Und ich hatte einfach wirklich, war so überfallen von diesen Fragen immer wieder, weil sie einfach konsequent dachten, ich bin die Babysitterin, weil ich so jung war.
Und auch noch lange Haare hattest du.
Nein, nicht einmal, aber ich war halt wirklich einfach.
Aber warum haben sie dich für die Babysitterin gehalten?
Für den Babysitter.
Ja, wahrscheinlich.
Entschuldige, dass ich das falsch gesagt habe.
Nein, dich auch,
aber
ich fand es auch schön, wenn sie dich
Babysitterin
mich. Ich hatte lange Haare in meinen Teenagerjahren und haben sie mich oft für eine Frau gehalten. Also, aber so. Das war es, glaube ich, nicht.
Nein, das war es jetzt nicht, sondern einfach, weil ich zu jung war.
Ja, ja.
Man hat mich einfach nicht als Vater gesehen.
Das habe ich schon verstanden. Aber man hat dich nicht als Babysitterin, sondern als Babysitter gesehen.
Natürlich, man hat mich
als Babysitter gesehen. Ich wollte jetzt nur das Bild für mich korrigieren, ob du auch noch sozusagen weiblich aussiehst.
Ach so, nein, habe ich nicht.
Jung und weiblich, nein, hast du nicht.
Nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht.
Ich wollte einfach
androgyn.
Androgyn. Ja, ich mag androgyn.
Weiß ich nicht.
Egon Schiele, David Bowie, ich liebe Androgyn.
Es gibt jetzt mehr von mir, da kann man reinschauen.
Bist du eigentlich eher so Russell Crowe-mäßig. Also wirklich ein sehr
gesetzter. Blattbehäbig, barock.
Barocker Mann. Also nur vom ersten Blick. Sehr schön.
Zweiten Blick nicht mehr.
Zweiten Blick?
Nein, aber zweiten Blick. Spartanisch.
Kommt viel Androgynes auch zurück, sozusagen über deinen Lebensstil und über die Dinge.
Genau.
Aber gut, okay. Und geht es dir jetzt um das?
Genau, und eigentlich, was ich sagen wollte, ist, damit ich das doch tatsächlich noch beende, diesen Satz, ist, dass ich heute einfach auch natürlich die totale Angst habe, erstens einmal, dass irgendwie in der Schule dann heißt, der Opa holt dich heute ab, gell? Das ist natürlich klar, ja, Mick Jagger bin ich nicht. Da ist es cooler irgendwie. Oder Robert De Niro. Oder Al Pacino sind alle nochmal mit 90, glaube ich, Väter geworden.
Ja.
Da finde ich echt auch ziemlich hart. Aber ich sage jetzt nichts, weil wer weiß, was mir noch blüht. Aber ich hoffe überhaupt, dass ich 90 werde. Das wollte ich eigentlich sagen, um das zu sagen. Ich habe wahnsinnige Angst, dass ich zu früh sterbe.
Ja.
Damit ich auch nicht, weil ich möchte natürlich auch die Kinder alle groß werden sehen. Mhm. Ja. Da habe ich wirklich Todesangst davor. Das kann man in dem Fall tatsächlich sagen. Ich habe wahnsinnige Angst und gehe deswegen ganz oft zu, ich gehe gerne zu harmlosen Untersuchungen. Also wenn es darum geht, dass man eine Taxifahrerblase hat, das ist harmlos, daran stirbt man nicht.
Naja, die Untersuchung ist aber nur so lange harmlos, bis sich etwas so gefunden wird.
Und gehe tatsächlich deswegen zu wenig zu Untersuchungen. Ich untersuche mich viel, viel zu wenig.
Ich untersuche mich gar nicht.
Nein, nicht mich selbst. Ich meine, ich gehe zur Vorsorge, viel zu wenig Vorsorge. Weil ich wirklich Angst habe, dass ich die Diagnose bekomme, jetzt haben sie noch ein halbes Jahr, das war's. Da habe ich wirklich Panik davor. Also weil du sagst, so viel zum Thema, ich bin ein super Hypochonder. Ich habe Panik davor.
Interessant, das habe ich wirklich nicht gewusst. Ich dachte, du bist da cool. Alfred Dorf hat in einem Programm einmal die Frage gestellt, ist Optimismus eine Form von Informationsmangel? Das trifft natürlich ein bisschen auf die Angst vor der Diagnose, welcher Art auch immer zu, die ich vor allem habe, vor jedem. Also jeder Arzt kann mir eigentlich, oder jede Ärztin kann mir eine potenziell tödliche Diagnose stellen. Wenn ich ihn oder sie nicht frage, merke ich es nicht, kriege ich sie nicht. Nicht die beste Taktik, ist mir schon klar.
Ich hatte mal eine Spontananalthrombose.
Okay.
Das habe ich mir irgendwie wahrscheinlich in China eingefangen, in irgendeiner Form mit dem Hin- und Herfliegen. Das war ein Jahr, wo ich sehr viel auf verschiedenen, oder so viele Kontinente waren es nicht, aber in verschiedenen Ländern, also es war in Europa in verschiedenen Ländern, also von Norden, von Schweden, Österreich, Deutschland und in Asien, Südostasien, in China, in Vietnam gedreht habe und immer zwischen diesen Kontinenten hin und her fliegen musste, weil die Drehpläne tatsächlich so waren, dass ich mehrmals hin und her musste. Und bin da sehr viel über Monate hindurch immer hin und her geflogen. Und Fliegen ist ja nicht so gut. Ich ziehe immer diese, habe damals immer diese Thrombosestrümpfe angezogen, aber trotzdem bewegt man sich wenig, wenn man da sitzt. Und es waren nur diese. Heute gebe ich mir Thrombosespritzen bei Langstreckenfliegen, wobei ich nicht oft fliege, aber wenn ich, dann haue ich mir eine Spritze rein, also bei so einem Langstreckenflug. Eine Spontananalthrombose hat man im Afterbereich. Das wird zwetschgengroß, das ist eine Thrombose. Und du kannst kaum mehr Stuhlgang haben, weil es wirklich schmerzhaft ist bis zum geht nicht mehr. Und ich hatte das sehr, sehr lange und bin dann irgendwann mal wirklich, bin dann zurückgekommen, habe das in China sicherlich 2 Wochen mit mir mit Schmerzen herumgetragen, habe dann fast nur noch Suppe zu mir genommen, weil ich irgendwie keine feste Nahrung mehr essen wollte, weil mir das so weh getan hat beim Stuhlgang. Und bin dann zurückgeflogen, bin dann mit meiner Familie nach Südtirol in den Urlaub, habe da auch nur noch irgendwie mich gequält, bis meine Frau irgendwann einmal draufkam und gesagt, was ist denn los mit dir? Und dann habe ich ihr das gestanden, was ich da habe und gezeigt, dass das ganz furchtbar ist, weil sehen konnte ich es ja nicht. Ich konnte mir nur mit Spiegeln in China irgendwie das ansehen, wie das aussieht. Und hatte einfach wirklich die Panik, das ist irgendein Krebs im Endstadion und das wird mein letzter Sommer sein. Und bin deswegen auch nicht, wie ich zurückgekommen bin, zum Arzt gegangen, sondern dachte, jetzt fährst du noch in Urlaub und dann hast du wenigstens den Urlaub noch schön und hast nicht diese Diagnose, dass du da jetzt sterben wirst. Und bin dann aber, meine Frau hat dann die Schnauze voll gehabt und gesagt, das wird schon nicht so schlimm sein, für den was Erklärbares sein. Es war dann nur noch 3 Tage, bis wir zurück nach Berlin gefahren sind, also meine Ex-Frau war das. Ich mache da jetzt einen Termin beim Proktologen aus. Und da war ich dann bei diesem Proktologen, das ist wieder eine eigene Geschichte, wie das verlief, war eine entsetzliche Erfahrung. Aber er hat dann die Diagnose gestellt, ganz harmlos, es ist eine, oder harmlos hat er sie nicht gestellt, weil dazu müsste man die untersuchen. Soll ich das noch erzählen? Oder?
Ja, das ist mir, mich interessiert sehr.
Okay, gut, das ist wirklich interessiert. Sie können jetzt abschalten.
Wer jetzt noch dabei ist, kriegt ihren Orden.
Genau, wer sich das nur antut, kriegt ihren Orden. Ja, genau. Auf jeden Fall, ich kam zu einem Berliner Arzt, der einen ins Wartezimmer, Proktologe, ja, und ich komme rein, freundlicher, mittelalter Mann, hat nur so mit mir gesprochen, hat immer sehr geflüstert. Guten Tag, Herr Schwarz. Bitte setzen Sie sich hin. Und die erste Besonderheit in seiner Ordination war, dass der Schreibtisch nicht im Raum stand, sozusagen, vor dem Fenster, wie es meistens bei Ärzten ist, oder so, sondern, wobei es ist auch wieder eine Behauptung, wurscht, sondern stand an der Wand und er hatte den Stuhl zur Wand gerichtet und neben dem Schreibtisch, auch an der Wand, mit dem Rücken, mit der Rücklehne des Stuhls zur Wand, saß man als Patient an der Stirnseite des Schreibtisches. Und er hat immer so Bilder rübergeschoben und hat mit dir ganz leise gesprochen und geflüstert. Und dann so Bilder, wo waren Sie in den letzten Tagen? Ja, was haben Sie da? Was für einen Stuhlgang haben Sie? Ist Ihr Stuhlgang eher so, so oder so? Hat so immer so Schaubilder gezeigt und du musst es allerdings, hat tausende Fragen gestellt. Und dann hat er irgendwann gesagt, gut, dann schauen wir uns das jetzt mal an. Und dann hat er so einen Art Stuhl wie einen Gynäkologenstuhl. Sieht genauso aus. Also du legst dich hin und links. Und der Stuhl wiederum war interessanterweise direkt zum Fenster ausgerichtet. Da waren schon Vorhänge zu, es war aber trotzdem im Erdgeschoss. Es waren so diese, wie sagt man, Gardinen, glaube ich, sagt man dazu, wenn das so durchschimmert. Ne? Und ich musste mich da hinsetzen auf diesen Stuhl und ich gesagt, ziehen Sie sich schon mal die Hose aus. Und dann kamen drei Krankenschwestern rein. Drei Krankenschwestern, also drei Ordinationshilfen. Und die hat er alle reingewunken und er hat nicht mehr leise gesprochen, sondern ab diesem Zeitpunkt, wo ich nackt auf diesen mit runtergelassenen Hose, also so wie eine Frau beim Gynäkologen, insofern kann ich das total nachvollziehen, wie schrecklich das alles ist, lag ich da mit dem Blick, mit meinem After direkt zum Fenster, zum offenen Fenster, er mit dem Rücken zum Fenster, in Flutlichtbeleuchtung meinen After gestaltet und die drei Damen auch hinter seinen Rücken gegangen sind, weil sie auch zugesehen haben. Und so lag ich dann mit vier Menschen haben mich beobachtet. Er sagt, noch ein bisschen weiter vor, dann müssen wir ein bisschen links. Ja, sehr gut. Also, und dann hat er den Damen erklärt, nämlich, was ich da genau habe. Und hat dann ganz laut, hier sehen Sie sehr schön diese violette Ausfärbung, wie sich da die Ader oder was auch immer es war, es ist jetzt medizinisch alles falsch, was ich sage, aber hat das irgendwie sehr beschrieben und laut, wie schön, fast Zwetschgenfarben, also Pflaumenfarbigkeit, wie sich das nach außen ausbeult. Und hier sieht man auch den After, wie das zugedrückt wird, dass man kaum mehr, also wo es völlig unmöglich ist, nicht schmerzhaft Stuhlgang zu haben. Und die Frauen haben alle diese Ordinationshilfe, haben alles sehr interessiert zu, als wäre ich Teil einer Vorlesung plötzlich gewesen. Und dann hat er eben da erklärt, auch ihnen eigentlich und ihnen über Bande sozusagen mir, dass ich eine Spontananalthrombose habe.
Das kommt so selten vor, dass es so ereignisreich
war. Spontan Analthrombose war offensichtlich so ereignisreich und so schön in der Ausprägung, dass er es der Ordinationshilfen zeigen musste. Ja.
Hast du nicht auch, fällt mir dazu ein, eine wunderbare Urologengeschichte mir mal erzählt?
Mit einer Beschneidung, eine sehr lustige
Urologengeschichte
mit einer Beschneidung
auch. Okay, auch die möchte ich hören, aber auch... Ich bilde mir zumindest ein, du hast warst beim Urologen und der hat dir während er sozusagen, ich muss jährlich zum Urologen, wenn wir es schon so offen sprechen, weil in meiner Familie gab es einen Fall von tödlichen Fall von Prostatakrebs, das heißt, das ist dann vielleicht doch vererbbar und deswegen alle Männer geht's zum Urologen, weil
Prostatauntersuchung
kann man rechtzeitig erkennen und das ist ein sehr häufiger Krebs.
Ja, deswegen, ich müsste auch.
Das ist wirklich wichtig.
Ich müsste auch.
Und ja, ich müsste deswegen wirklich da regelmäßig hingehen.
Also ich mach das auch nicht.
Mach das, weil du willst ja, alt werden. Und das ist etwas, wo du das...
Ich weiß, ja.
Genau. Also ich gehe da regelmäßig hin, bin das jetzt schon recht gewöhnt. Also es gibt den Moment, wenn er dir da wirklich hineinfährt.
Richtig,
und ja. Testet, ob damit der Prostata alles in Ordnung ist. Und hast du mir nicht einmal erzählt, der war gerade bei dir drinnen.
Nein, das ist
und
richtig.
Hat gesagt, und hat mit dir über seine Bescheidung sprechen wollen in dem Moment.
Genau, ich hatte in Berlin einen Urologen, sehr lange. Es war auch ein, ich glaube, ein guter Arzt. Der hat auch eine Taxifahrerblase festgestellt und alles Mögliche bei mir. Hat natürlich dann was gefunden. Ich bin dann auch nicht mehr hin, weil ich einfach Angst hatte, ständig einen Katheter geleckt zu bekommen. Es war jedes Mal so, dass ich einen Katheter, weil ich tatsächlich offensichtlich eine Taxifahrerblase habe.
Möchtest und du erklären, was eine Taxifahrerblase
ist? Eine Taxifahrerblase ist eine erweiterte Blase. Also die ist größer, nennt man. Gibt es auch noch einen Fachterminus? Ich weiß ihn jetzt nicht. Er hat wirklich mit Taxifahrerblase übersetzt.
Wenn die den ganzen Tag sitzen und das und den Urindrang,
die Schauspieler natürlich
den Harndrang unterdrücken.
Genau, weil wir natürlich das auch tun beim Drehen ohne Ende.
Ja.
Oder einfach nichts trinken und dehydrieren.
Also trinke
es gibt hier zwei Möglichkeiten. Wurscht. Genau, und das war aber auch, das war glaube ich bei einer anderen, das war bei einer weiteren Untersuchung dann in späterer Folge, wo er aber mit einem Ultraschallgerät hineingefahren ist, mit so einem dünnen Stab, so ein Ultraschallding und reingeschaut, wird da drüber geschüttelt und während er da herumging, so seitlich, hat er gesagt, Sie sind ja auch geschieden, Herr Schwarz, und mich würde interessieren, wie Ihr Umgang ist mit Ihrer Ex-Frau und Ihrer neuen Frau, weil ich habe folgendes Problem, dass sich diese beiden Frauen so wahnsinnig gut verstehen und das habe ich zu Weihnachten immer beide Frauen bei mir sitzen. Diese Geschichte hat er mir erzählt. Und während er mir mit seinem Ultraschallgerät da herumgestochert hat. Ja? Ich meine, an alle Frauen, es gibt sicher viel schlimmere Gynäkologengeschichten, könnte ich mir vorstellen. Es ist wahrscheinlich alles harmlos, was wir hier erleben.
Wir stellen ja nicht den Anspruch, dass unsere Geschichten die schlimmsten sind.
Vollkommen
wir
richtig.
Wir haben ja nur unsere Geschichten.
Vollkommen richtig. Also, du hast recht, danke, dass du mich da gerettet hast.
Da möchte ich dich generell bestärken. Niemand sagt, dass das das Schlimmste ist, was je erlebt wurde, um Gottes Willen.
Ja.
Aber wir wollten mal eine Urologin auch einladen.
Wir wollten mal eine Urologin einladen, weil es wahnsinnig viele Fragen gibt von unserer Seite und wir wahnsinnige Ängste haben, wie jetzt jeder weiß. Also wenn es eine Urologin da draußen gibt, die wahnsinnig gerne zu uns in den Podcast kommen würde, bitte melden Sie sich. Wenn Sie sprachbegabt sind, wenn Sie schlagfertig sind, wenn Sie das Gefühl haben, den beiden kann ich mal richtig die Wadeln, was sagt man als Urologin, sollte man da auch.
Ich möchte mich jetzt da nicht in irgendeiner Metapher versteigen.
Ich auch nicht.
Kann nur nach hinten losgehen.
Ja. Melden Sie sich bei uns.
Gerne.
Oder?
Und du möchtest, dass das eine Urologin ist.
Ich hätte gerne eine Urologin.
Ja, wir hätten ja gerne einfach aus dem mehr Gästinnen Grund, als Gäste, auch weil wir eh schon zwei Männer sind, vielleicht auch deswegen?
Nein, nicht nur deswegen, sondern weil ich der Meinung bin, ich glaube tatsächlich, dass es eine Zeit lang immer nur Gynäkologen gab. Und jede Frau muss ab ihrem 14. Lebensjahr zu einem Gynäkologen gehen. Und es gibt ganz wenige Gynäkologinnen.
Mittlerweile hat sich das geändert.
Ja, genau. Aber das war immer, habe ich mir immer gedacht, das ist komisch, gell, eigentlich. Weil kaum ein Mann würde zu einer Urologin gehen, vermutlich. Aber jede Frau geht selbstverständlich zu einem Gynäkologen. Oder nicht selbstverständlich, das kann ich nicht sagen.
Naja, ich war bei der Stellung. Das ist die, gibt es in Deutschland auch?
Musterung.
Und der letzte Punkt war Urologin und Urologe. Also müssten alle sozusagen nochmal die Hose runterlassen und es wurde dir wirklich auf den Sack gegriffen. Und danach war man tauglich oder untauglich. Wurscht. Das war übrigens auch da, wo ich zum ersten Mal ohnmächtig wurde beim Blutabnehmen.
Ah, wie richtig. Interessant.
Also, das
aber war die macht das auch sehr schlecht, muss sehr man schlecht. Sagen. Ich kann mich auch noch erinnern. Ja. Mein gesamter Arm war blau, von oben bis unten.
Genau. Sie hat einfach einen nach dem anderen gestochen und oft nicht getroffen. Und wir haben das auch schon gesehen, weil wir in so einer Schlange da uns anstehen. Das war schrecklich.
Genau.
Auf jeden Fall waren da drei UrologInnen, zwei Männer und eine Frau. Und die meisten haben sich bei der Frau angestellt. Das weiß ich noch.
Interessant.
Aber 18-jährige Burschen,
da hat man noch anderes Selbstbewusstsein. Aber ich muss gestehen, ich weiß es gar nicht mehr, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Ich glaube, bei mir war es wirklich ein Mann damals. Ja.
Bei der Musterung.
Der Musterung, ja.
Ist auch egal.
Ist auch egal, ja.
Ich habe einen sehr guten Urologen, der ist ein Mann.
Ja.
Weiß aber nicht, ich habe jetzt nicht bewusst mich für einen Mann entschieden, aber ich gehe mit dir zum Urologen, wenn du mit mir ein Blut abnehmen gehst.
Gut.
Das machen wir. Gut.
Aber trotzdem, der Aufruf steht an alle Urologinnen.
Ja, absolut.
Dieser Erde.
Dieser Erde. Na, Deutsch sollten Sie können, wir sprechen sehr schlecht Englisch.
Müssen wir halt chinesische Übersetzung.
Das wäre auch gut. Eine chinesische Urologin.
Ja, genau.
Das wäre toll.
Ja, die chinesische Urologin vom Onkel.
Ja. Und dann haben wir es mit einem Dolmetscher oder einer Dolmetscherin.
Machen wir so. Ich möchte nur Todesangst, glaube ich, da können wir noch tagelang sprechen, aber aufgrund der Zeit würde ich trotzdem in unsere Rubriken gehen. Ist das in Ordnung für dich?
Das ist sehr in Ordnung.
Und es passt so gut, deine größte Angst aktuell.
Deine, meine, größte Angst aktuell.
Es passt wirklich gut.
Passt irgendwie gut, ist eigentlich gleich eine Übergabe.
Ja, ich bleibe jetzt aber ganz bewusst nicht bei den Krankheiten, weil das haben wir jetzt eh durchexerziert.
Also.
Weil meine größte Angst aktuell ist wirklich... zusammenfassend, ich habe meinen Lieblingsfreund Simon gefragt, ob er mir auf die Bühne geht. Aber wie der heute schon erzählt hat, ist er 52 Jahre alt und hat nicht nur große Kinder, sondern auch ein kleines Kind, aber auch nicht mehr Zeit als mir andere zur Verfügung. Und ich habe relativ große Kinder schon, die brauchen mich auch schon nicht mehr und komme selber schon vorne und hinten nicht füreinander. Das heißt, meine größte Angst ist wirklich, wie wir die Zeit finden, dieses Programm zu schreiben.
Ja. Sehr gut. Ausgesprochen.
Ausgesprochen.
Aber du hast es eh schon mehrmals ausgesprochen.
Ja,
aber ich kann es total verstehen. Ich habe auch die Panik.
Ja.
Deswegen haben wir ja auch, das war ja auch mit ein Grund, warum wir auf Todesangst gekommen sind. Weil wir wirklich einfach jetzt langsam die Panik haben.
Mhm.
Ja, weil wir immer unzufrieden sind natürlich auch mit vielen, was wir da haben.
Mhm.
Oder unzufrieden. Ich glaube, wir haben schon viel. Wir haben viel. Ich bin tatsächlich der Meinung, wir haben viel. Aber ich glaube auch, dass es immer noch zu wenig ist. In Wirklichkeit müssten wir... Aber das ist halt so, wenn man viel macht, gell, dann ist das einfach so. In Wirklichkeit müsste man wahrscheinlich einfach mal 4 Wochen gemeinsam nur alleine wo sitzen können.
Nee, und das erklär mal deiner Familie.
Aber so ist das. Das kann man halt einfach nicht so einfach erklären. Genau.
Und das wäre wahrscheinlich das, was man bräuchte.
So ist es. Das ist es halt immer so. Und deswegen sind auch so wahnsinnig viele Kabarettisten geschieden.
Vermutlich.
Naja, gut. Das wollen wir eben nicht.
Das wollen wir eben nicht. Machen wir lieber ein schlechtes Programm.
Machen wir lieber ein schlechtes Programm. Finde ich auch.
Okay. Das ist wahnsinnig gute Werbung auch, dass man jetzt Karten kaufen soll. Aber vielleicht wollen sie sich daran delektieren, uns beim Scheitern zuzusehen.
Ja, genau, finde ich auch.
Naja, aber vielleicht auch nicht, vielleicht gelingt ja auch was. Weil Rick Rubin sagt ja auch, es muss ja nicht immer ein Leidensprozess sein, es kann auch mal was zufliegen.
Ja, vollkommen richtig.
Weil, ja, es gibt die Geschichte von Paul McCartney, dass er mal zum Produzenten, zwar nicht Rick Rubin, gegangen ist, sondern George Martin und so gesagt hat, hey, wenn die Jungs dann weg sind, ich muss dann noch schnell was vorspielen, weil es ein bisschen unangenehm war. Und sagt, ich habe etwas geträumt.
Ach so, die kenne ich auch.
Sie hat sich jetzt Klavier und spielt yesterday. Also quasi wenig Arbeit gehabt. Vielleicht träumen wir noch ein schönes Programm, will ich damit sagen.
Stimmt, es war yesterday, dass er vorgespielt hat und geträumt hat.
Habe ich ja gerade gesagt.
Hast du yesterday gesagt? Ja,
hast du dann einen Minischlaganfall gehabt in den
aber
letzten
wirklich,
drei Sekunden.
Aber wirklich,
ja, habe ich gesagt, ja.
Ich habe yesterday nicht gehört, dass du es erwähnt hast.
Das erklärt einiges.
Ich habe das wirklich nicht gehört, das ist wirklich beängstigend.
Weil du manchmal Antworten gibst auf Fragen, die ich nicht gestellt habe.
Das ist ja wirklich arg. Mhm. Vielleicht habe ich ein Synapsenkoma gehabt.
Das ist ein schönes Wort eigentlich, hast du es gerade erfunden?
Nein, sage ich oft.
Synapsenkoma?
Synapsenkoma, ja. Vielleicht brauchen wir nicht nur Urologen, wir machen auch einen auf Neurobiologen.
Ja, jetzt brauchen wir auch, weil ich habe auch große Angst vor allem, was das menschliche Gehirn zu leisten und nicht zu leisten imstande ist. Ich habe auf der Psychiatrie meinen Zivildienst gemacht und ein Krankheitsbild von Schizophrenie ist ein zu hoher Intelligenzquotient.
Davor hast du Angst?
Da habe ich keine Angst für mich, aber vielleicht bei dir.
Na, brauchst du keine Angst.
Ich glaube, du bist sehr schlau und vielleicht kommt daher so ein Synapsenkoma.
Auf jeden Fall habe ich wirklich ein Synapsenkoma offensichtlich, aber ich habe wirklich yesterday nicht gehört, macht mir wirklich Sorgen.
Ja, aber wir haben es glücklicherweise, du hast wahrscheinlich auch die Angst, ob die Aufnahme klappt, aber wenn die Aufnahme geklappt hat, haben wir es auf Band.
Ich habe halt wahnsinnig wenig Angst, dass die Aufnahme geklappt hat. Ich habe wirklich eher, aber ich habe, alles gut, lass uns weitergehen.
Ja.
Lass uns weitergehen.
Geh weiter.
Heldin. Rubrik. Kommt jetzt der Jingle, Achtung.
Heldinnen der letzten Tage. Oder der Zeit.
Heldinnen der letzten Zeit oder der letzten Tage. Jetzt muss ich auch nachdenken, kurz. Mhm. Also, du
hast ja, mir fällt wer ein, ganz privat.
Also ganz privat fällt
dir. Aber ich kann es erzählen. Also, nicht so, aber es ist nicht so eine tolle Geschichte, aber es ist eine wahnsinnig schöne Geschichte. Meine Heldin ist Lenka, ist eine Freundin von uns. Und weil meine Familie ist in Venedig und ich muss aber so viel arbeiten. Und die Lenka hat jetzt unseren Hund genommen.
Ah, cool.
Und geht mit ihr jeden Tag stundenlang in den Wald und so.
Ah, sehr schön.
Ich glaube, ihr wird es sehr gut gehen, der Winnie. Sie ist ja, auch unser Podcast-Hund.
Genau.
Winnie liebt dich auch sehr. Aber du hast die Zeit natürlich nicht, ich kann dir nicht auch noch den Hund umhängen, weil dann können wir das Programm wirklich.
Na, wirklich.
Dann können wir es vergessen. Ich sage, Simon, könntest du bitte meinen Hund auch noch nehmen?
Ja, es wäre wirklich, ich habe meine Stimme versagt.
Johnny Walker.
Johnny Walker. Johnny Depp, 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 Depp.
Jetzt bist du wieder da.
Bitte. Genau, liebe Grüße an
Marius Müller-Westernhagen. Genau. Wir kennen ihn natürlich nicht persönlich.
Natürlich vielleicht nicht.
Schon. Nein, ich wahrscheinlich mit ihm gedreht.
Nein, ich auch nicht. Muss meinen Schwestern sagen, sage ich nur. Gut.
Ja. Was ich auch noch hast sagen, du noch eine Heldin?
Nein, eigentlich nicht. Nein, eigentlich, also natürlich gibt es tausende Heldinnen. Gibt es natürlich ohne Ende. Gehen wir zur nächsten Rubrik. Jingle ab, bitte.
Kulinarik,
ja. Richtig. Ja. Ganz kurz bei Kulinarik fällt mir noch kurz was ein. Es gibt einen
Wunsch. Das ist lustig, wenn du ganz kurz sagst.
Ja. Da gibt es ja so einen komischen Witz, gell, Schauspieler irgendwie. Weiß ich aber nicht mehr.
Sag ihn.
Nein, ich.
Du kannst ja keine Witze, aber ich mag wieder.
Ich kriege ihn nicht
wieder
mal auf die
Witz,
Reihe.
Der komplett in die Binsen geht.
Nein,
bitte.
Wirklich. Nein, ich kriege ihn wirklich nicht mal auf die Reihe, weil es geht irgendwas um Schauspieler, was Schauspieler aber überhaupt nicht können. Es gibt das mit dem Timing natürlich, aber dann gibt es noch irgendwas. Kommen zwei Schauspieler irgendwie und reden oder keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich kriege wirklich. Es ist erbärmlich.
Kommen zwei Schauspieler und reden.
Ich weiß es wirklich nicht mehr. Es tut mir wahnsinnig leid.
Macht nichts.
Also Kulinarik.
Kulinarik.
Kulinarik. Da ist mal was völlig, was nichts mit Kulinarik zu tun hat, aber es ist ja oft so bei uns, dass wir bei Kulinarik überhaupt nicht über Kulinarik sprechen, wobei eigentlich kommen wir dann immer irgendwie aufs Essen wieder. Mhm. Aber momentan ist es so heiß, dass ich überhaupt nicht ans Essen denken kann.
Ah, ne, ich schon. Ich kann,
ah, wirklich?
Ich kann immer fressen. Es ist für, also
das würde ja viel mehr zu mir passen, dass ich immer fressen könnte. Ja, aber es, du, ist so, ja, heiß, dass ich mir wirklich schwer tue zu essen.
Aber ich glaube, du bist nicht, du hast kein Essensthema im Sinne von wie viele SchauspielerInnen und ich auch. Was? Dass man dauernd denkt, kann ich das noch essen? Ich bin wieder platt vor der Kamera und so.
Naja, ich bin ja schon platt vor der Kamera.
Ja, aber du siehst wahnsinnig gut dabei aus.
Na, das doch, ist wirklich interessant, weil sowas, was ich spannend finde.
Wenn ich so zunehme wie du, also im Sinne von, seit ich dich kenne, hast du halt doch mehr. Du schaust immer noch wahnsinnig gut aus. Ich habe auch immer wieder Gewichtsthemen. Ich schaue scheiße aus.
Ich schaue aus wie HC Strache. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die HC Strache wahnsinnig attraktiv
fanden. Es ist ja auch okay, aber ich finde ihn jetzt persönlich nicht so attraktiv.
Ich auch nicht. Aber
deswegen, aber ich schaue ihm halt dann ähnlich.
Der ist auch nicht mein klassisches Beuteschema.
Diesen Gedanken zum Beispiel hatte ich nicht. Also das finde ich jetzt wirklich eine völlig neue Dimension, dass du das in Erwägung ziehst.
Es ist eben nicht mein klassisches Beuteschema. Wieso? Jetzt ist ja nicht, es ist de facto so, es ist nicht mein klassisches Beuteschema, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, interessant, wo wir da jetzt noch abgebogen sind.
Bei Kulinarik, aber du hast damit angefangen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, habe ich den Faden total verloren. Ich wollte irgendwo hin, genau. Weil du das sagst, wegen Aussehen, gell? Das haben ja Schauspieler genauso wie SchauspielerInnen.
Nein. Schauspieler und Schauspielerinnen. Aber Schauspieler und SchauspielerInnen ist falsch.
Das
muss ich dir leider korrigieren.
Also, das haben ja alle SchauspielerInnen. Das kann man schon sagen.
Haben sie? Weiß ich nicht. Manche haben
ich glaube schon. Also alle nicht, aber das ist, ich meine, es ist geschlecht. Es ist geschlechterunabhängig und es ist völlig unabhängig davon. Bei SchauspielerInnen ist es verbreitet.
Ja, weil das halt auch nicht ganz absurd ist, dass es verbreitet ist, wenn man halt...
Es ist halt auch ein Thema.
Es gibt ja nicht umsonst den etwas abfälligen Begriff Gesichtsverleiher. Ne?
Genau, ja, aber es sind Körperverleiher auch.
Oder Körperverleiher.
In Wirklichkeit eben auch. Wenn nur Gesichter eben nicht. Ist also Körperverleiher. Aber was ich eigentlich sagen wollte, es ist nämlich wirklich so, dass manche Menschen, also vor der Kamera sieht man ja immer dicker aus.
Ja, das kommt, auch
nicht. Das kommt ja noch dazu. Aber interessanterweise. Und finde ich, das habe ich mit dem Niki besprochen, den du ja auch kennst. Der Trainer, zu dem du mich geschickt hast, damit ich endlich wieder sportlich werde und das Programm durchstehe.
Ich gehe jetzt auch zu ihm im Herbst.
Du gehst jetzt im Herbst auch zu ihm. Was ich mich noch mehr anstrenge.
Wir haben ja keinen Konkurrenz.
Nein, wir haben ja keinen Konkurrenz. Nicht.
Vollkommen richtig. Das ist das Problem beim Programm, weil wir keinen Streit haben wollen.
Ja, das ist richtig, ist furchtbar.
Es gibt keine Konflikte.
Es ist furchtbar.
Das ist schrecklich.
Ja, es ist wirklich furchtbar. Aber lass mich doch das sagen.
Ja, sag endlich. Also ich versuche nur...
Es geht schon langsam in Richtung...
Grunge-Time.
Es geht jetzt direkt über die Grunge-Time.
Nein, sag endlich, was du mit der Kulinarik sagen wolltest.
Nein, es hat eben mit der Kulinarik nichts zu tun. Es hat nur mit Blattsein zu tun. Das zum Beispiel, was ich toll finde, musst du mal anschauen, Sebastian Betzel und ich im Film, wir schauen beide gleich dick oder blatt aus. Das heißt, stimmt aber nicht. Eigentlich ist es nicht so. Sondern der Sebastian schaut immer deutlich schlanker und sportlicher als ich aus.
Warum ist das so?
Ja, das hat auch oft was mit der Körperlichkeit zu tun. Und da habe ich mit Niki darüber gesprochen, dass er auch das Gefühl hat, dass er total überrascht war, weil wir jetzt so eine, wieder bei unserer Doku, da steht er so da und hat gesagt, der Sebastian hat wirklich einen Bauch. Das ist mir noch nie aufgefallen, weil er schaut in den Filmen nie dick aus, sondern immer kräftig sportlich. Mhm. Und ich schaue nie kräftig sportlich aus, weil ich bin klein und blatt. Und die kleinen Haarlosen schauen einfach immer nur lustig, klein, ah, lustig, Kugel ist er auch, lustig. Blatt und Barock.
Schön, Blatt und Barock.
Ja, ja, das ist ein großes Herzinfarktrisiko im Übrigen.
Das auch, das.
Ja. Okay, was haben wir noch zu sagen? Ich habe zur Angst noch eins zu sagen, das will ich jetzt noch reinhauen. In den letzten Wochen gab es ja die Löwin in Berlin, die keine Löwin war, sondern wahrscheinlich einfach nur ein Wildschwein war. Aber da habe ich mir gedacht, Wahnsinn eigentlich, dass auf diese wahnsinnige Idee noch keiner gekommen ist, eine Stadt in Angst und Schrecken zu versetzen. Jetzt ist es wahrscheinlich draußen, wenn es ausgesprochen wird. Aber ich meine, du kriegst doch sicher über irgendwelche Schwarzmärkte irgendwelche Löwen, Tiger oder andere gefährliche Tiere, Krokodile. Das wird wahrscheinlich kein Problem sein, weil Mike Tyson besitzt einen Tiger. Es gibt wahrscheinlich mehr, hat man im Rahmen dessen auch, im Umkreis von Berlin gibt es, glaube ich, 35 Wildkatzen oder so. Also gar nicht einmal wenig. Und davon, da sprechen wir nicht vom Zoo, sondern teilweise im Privatbesitz oder im Zirkus und bla bla bla. Aber dann auch Schlangen zum Beispiel, Reptilien, tödliche Reptilien hört man auch immer wieder. In Wien zweimal hintereinander doch. Letztes Jahr, glaube ich, in der Toilette irgendeine Mamba plötzlich in der Nacht gefunden. Also wirklich, wo du denkst, braucht man alles nicht. Und zu Recht hast du Todesangst. Erstaunlich, dass man noch nie in Großstädten irgendwie selten wirklich das erlebt hat. Das war mein erster Gedanke dabei, muss ich jetzt sagen, weil es zu Todesangst eben auch passt. Ich meine, stell dir vor, so eine Stadt wie Berlin, der Grunewald, dann geht's rüber ins Brandenburg, da gibt's Wildschweine in der Stadt wie Sand am Meer, die haben ein riesen Wildschweinproblem. Du kannst dort, am Tag kannst du spazieren gehen und beobachtest die Wildschweine wie in Wien im Lenzer Tiergarten im Gehege. Hä? Also das heißt, so ein Raubtier findet dort ja Fressen ohne Ende, ist überhaupt kein Problem für so ein Raubtier vermutlich, weiß ich nicht, müssen jetzt wieder andere schreiben. Aber dass das noch niemand ausgenutzt hat, irgendwelche Wahnsinnigen, da irgendwelche Wildtiere in Städte auszusetzen und die auf den Menschen loszulassen, ist eigentlich erstaunlich. Das gibt mir Hoffnung für die Menschheit, dass auf diese schwachsinnige Idee noch keiner gekommen ist, weil
Sie kommen
ja auf die wildesten Ideen, auf irgendwelche mit Scharfschützengewehren, der damals in Washington, erinnere ich mich, der im Kofferraum lag und mit dem kleinen Loch dann einfach vom Kofferraum aus Leute erschossen hat. Also es gibt ja die wildesten Absurditäten in der menschlichen Seele
und im Hirn.
Absurditäten. Absurde Daten, das ist ein eigener Begriff, weil die Absurdität datet den Wahnsinnigen. Das sind dann die Absurditäten. So. Gut, da habe ich auch nicht gerettet.
Nein,
das war's, oder? Hast du noch was zu sagen?
Nein, Crunchtime.
Naja, sag noch was, wenn du möchtest.
Nein, ich will nichts mehr sagen, aber wir müssen die Crunchtime auch noch erfüllen, natürlich. Wir sind gut in der Zeit. Was gibt's Positives zu sagen nach all diesen Schrecklichkeiten, die wir heute hier verhandelt haben?
Ja, vielleicht hast du vollkommen recht. Vielleicht sollte man noch ein bisschen positiv rausgehen.
Ja.
Mir
fällt noch nichts mehr ein. Nein,
no, dann war es das. Oft gibt es ja am Schluss eben nichts Positives.
Oft ist es am Schluss einfach bitter.
Genau, lassen wir es aus, die Leute. Machen wir die Türen auf?
Man könnte noch einmal Montaigne zitieren.
Bitte.
Man berichtete Sokrates, jemand sei von einer Reise ohne Besserung zurückgekommen. Das glaube ich gern, sagte dieser. Er hatte sich ja selbst mitgenommen.
Ja, gut.
Gut.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank.
Danke, Simon.
Danke, Manuel.
Pfiat euch.
Pfiat euch. Bleibt uns treu.
Steckt's in keinen Schneehaufen.
Vor allem in keinen gelben.
Good morning, stranger.
Schwarz und Rubai ist eine Produktion von Good Guys Entertainment. Ausführende ProduzentInnen Julia Hoff und Urli Heffliger. Ton und Schnitt, Jack Richter-Reichhelm. Titelmusik von Monta. Neue Folgen gibt's jeden zweiten Donnerstag, überall da, wo es Podcasts gibt.